Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
In unserem Podcast sprechen wir sehr viel über Stückgutlogistik. Wir haben gerade im Vorgespräch auch so ein bisschen über interessante Themen bei der Stückgutlogistik gesprochen. Und wir kommen heute mal auf eine ganz andere logistische Idee, die sich da herauskristallisiert und einen Markt versucht gerade zu erobern. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast dabei haben. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Katharina.
Hallo, schön, dass ich heute mit dabei sein kann. Freut mich, lieber Tobias und Andreas.
Katharina, du wirst gleich ein bisschen was zum Thema Moven bzw. zu der Firma Moven erklären, wirst ein bisschen erläutern, wo das herkommt. Wir haben das Ganze unter den Folgentitel genommen: Mitfahrgelegenheit für Gegenstände ohne Blabla. Das werden wir dann im Laufe des Podcasts aufklären, aber vielleicht kannst du zum Anfang einmal ein bisschen was zu deiner Person sagen und wie du zu dem Thema gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Katharina Kreuzer. Ich bin Mitgründerin und CEO des Startups Moven. Ja, ich bin jetzt schon seit 4 Jahren im Bereich der Logistik unterwegs, habe auch schon mein erstes Startup im Bereich Logistik gegründet. Mehrwegverpackungen für den Onlinehandel, Boomerang heißt das. Heißt, ich treibe mich jetzt schon seit einiger Zeit in dem Bereich rum, kenne mittlerweile die Probleme und Bedürfnisse der User da sehr gut, vor allem auch der Endverbraucher sehr gut. Und die Idee zu Moven, also der Mitfahrgelegenheit für Gegenstände, ist tatsächlich durch den eigenen Need gekommen. Ich bin von Regensburg nach Hamburg gezogen und ja, der Umzug war sehr teuer. Ich wusste, es stehen jetzt harte Zeiten als Startup-Gründerin bevor. Und habe dann irgendwie versucht, meine Gegenstände günstig und bestenfalls auch noch nachhaltig eben nach Hamburg zu bekommen. Und ja, habe dann angefangen, jedes Mal, wenn mich Freunde in Hamburg besucht haben, ihnen das Auto rappelvoll zu machen und sie dafür zum Essen einzuladen. Absolute Win-Win-Situation, weil sie haben immer zu mir gesagt, hey, solange mich da niemand im Auto vollquasselt, habe ich sowieso Lust auf ein Abendessen, können wir machen. Und so kam dann eben die Idee zu Moven und habe immer mehr herausgefunden, was das denn tatsächlich auch für ein Problem in der Logistikwelt ist, was eben genau dieses Stückgut im Endverbrauchermarkt angeht.
Ja, sehr cool. Wie würdest du denn in der Logistik-Sprechart euer Service-Spektrum beschreiben? Was kann über euch bewegt werden?
In der Logistikwelt würde ich wahrscheinlich Crowd-Logistik oder Peer-to-Peer-Plattform sagen, um mal so ein paar Buzzwords zu nennen. Und wir sagen immer Bulky, Urgent oder Fragile Goods. Aber salopp gesagt, eigentlich genau das, was der normale Logistiker nicht will an Gegenständen.
Okay, sehr
Hey,
cool, sehr cool.
kannst du auf die Begriffe einmal kurz eingehen, was du mit Bulky, Fragile und Urgent meinst? Also was sind da so Beispiele, die ihr dann transportiert? Oder was theoretisch bei euch transportiert werden kann? Nennen wir es mal so.
Ja, also wir sehen das bei uns jetzt auch schon auf der Plattform. Also Bulky sind zum Beispiel Gegenstände, die auf Marktplätzen gekauft worden sind oder auch kleine Umzüge. Und das sind zum Beispiel Kommoden. Wir sehen super viele Autoteile, wie zum Beispiel Stoßstangen, Reifen. Also das als Bulky Goods. Fragile sehen wir die Fernseher, die Kronleuchter, die Aquarien, wo es keine Verpackungen mehr gibt oder auch Fahrräder. Sehen wir super viel. Und was das Thema Urgent angeht, der vergessene Schlüssel, das vergessene Laptop oder das Last-Minute-Geschenk haben wir auch schon einige online gesehen. Oder aber auch Kuriere. Also der deutsche Mittelständler hat im Schnitt circa 25 Kurierfahrten pro Tag. Und da sind wir eben auch eine Alternative dazu. Ja.
Okay, also es sind tatsächlich die Sachen, die in der Standardlogistik entweder sehr teuer sind oder teilweise auch ausgeschlossen sind, ne, was du mit Bulky oder auch mit zerbrechlicher Ware beschreibst. Wenn das nicht ordentlich verpackt ist, dann lässt da jeder die Finger davon oder lässt es sich vergolden, kann man sagen, ne, weil es so für die Standardnetze und den Standardlogistikprozess manchmal auch zu anfällig oder zu komplex ist. Ja.
Ja, und das kann ich auch total nachvollziehen. Also ich hatte letztens ein super tolles Gespräch mit einem sehr großen Umzugslogistiker und ich hatte zu ihm gesagt, am Ende des Tages nehmen wir euch nichts weg. Und er hatte auch gesagt, Ja, das ist tatsächlich so, weil wenn er tatsächlich eine Anfrage für ein einzelnes Stück Gut bekommt, lass es die Kommode sein, dann sagt er halt auch, für mich ins Stadtzentrum zu fahren, in eine andere Stadt zu fahren und dort wieder ins Stadtzentrum reinzufahren, das ist so ein hoher Aufwand für mich, dass ich tatsächlich erst bei 350 € anfange. Und da ist es dann halt einfach nicht wirtschaftlich für den Logistiker und aber halt natürlich auch viel zu teuer für den Endverbraucher.
Hey, das kommt dann so fast an eBay Kleinanzeigen für Logistikdienstleistungen ran, könnte man fast auch sagen, ne? Aber die Idee ist super gut. Du hast es ja beschrieben, mit der Kofferraum ist ja meistens leer, ne? Wir haben ja schon die Diskussion im Personenverkehr, dass die meisten Autos irgendwo mit ein, zwei Personen durch Deutschland fahren und die Rückbank oder vielleicht auch der Kofferraum auf jeden Fall noch Platz hat. Und das nutzt ihr und schafft sozusagen einen neuen Markt. Spannend fand ich in der Vorbereitung auch, dass ihr ja nicht die einzigen seid, die ähnliche Gedanken haben. Also ich hatte im November mal einen Vortrag gehört vom Institut für angewandte Logistik der TH Würzburg-Schweinfurt. Da hat man Ähnliches untersucht. Kann ich einem Bahnfahrer oder Busfahrer etwas mitgeben? Na, das wäre so in die Richtung Schlüssel. Oder dringendes Dokument, wo ich mir den ganzen Weg über Netze, Hubs und Umschlag und Vorlauf, Nachlauf und alles spare. Damals war es aber nur eine Studie und man hat festgestellt, ja, das könnte funktionieren. Die Leute wären bereit, wenn sie das Ticket günstiger kriegen, auch was mitzunehmen. Und dann spielt ja auch ein bisschen das Sozialverhalten mit. Und wie weit ist denn euer Ansatz? Weil ihr seid ja eigentlich schon weiter als nur Studie oder nur Idee.
Ja, also das, was du in der Studie gesehen hast, ist tatsächlich auch genau das, was wir auch jetzt schon in unseren Nutzerdaten sehen. Also einmal kurz vielleicht zu unserer Vision. Wir sagen immer, wir wollen die Art und Weise, wie wir Gegenstände transportieren, aber auch unsere Ressourcen nutzen, komplett verändern. Und wir starten auf der Straße, aber am Ende des Tages ist der Mensch, wie er sich von A nach B bewegt, eigentlich die Ressource. Bedeutet, natürlich ist auch das Thema öffentlicher Nahverkehr, wenn wir dann irgendwann zum Thema Mobilitätswende kommen und der besser ausgebaut ist. Natürlich super spannend für uns, aber genauso auch See und Luft am Ende geht es eben darum, wie sich der Mensch bewegt. Also da auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und was die Bereitschaft angeht, die Fahrer sind ja ohnehin unterwegs und wir helfen ihnen quasi letztendlich, ihre Kosten, die sie auf der Strecke haben, zu kompensieren.
Okay, und vom Zustand eures Startups oder von der Stage oder wo befindet ihr euch gerade? Was habt ihr schon geschafft?
Ja, ich kann es selbst gar nicht glauben, aber wir sind einfach noch nicht mal ein Jahr alt. Also wir hatten noch nicht mal unseren ersten Geburtstag, und sind jetzt schon seit einigen Wochen tatsächlich mit einem wirklich marktreifen Produkt live. Also wir sprechen hier nicht von einem MVP oder einer Beta-Version, sondern wirklich, einem marktreifen Produkt mit Versicherung, Verifizierung der User, GPS-Tracking, und so weiter. Ja, also wirklich, Wahnsinn, wie schnell das Team hier das Produkt auf die Beine gestellt hat, haben Investoren an Bord, konnten auch schon unsere erste große Out-of-Home-Kampagne hier in Hamburg machen. Ja, also es geht los und wir haben auch schon richtig viel tolles User-Feedback bekommen und ich glaube, das ist auch einfach so ein wirklich schöner Teil in der Logistik, dass man wirklich ein Problem löst. Also wirklich so viele Nachrichten, die irgendwie kommen, auf emotionaler Ebene, was man quasi mit unserer Plattform geschafft hat, das macht schon echt glücklich. Und dann sitzt man am Ende des Tages da und weiß, wofür man es macht.
Ja, aber es ist nicht nur Idealismus, was euch antreibt, sondern ihr habt ja im Team auch richtig viel Know-how, glaube ich, gebündelt, ne, was wirklich auch ein skalierbares Produkt ja, enabled, ja, würde ich fast sagen. Ja. Wer ist
Genau,
alles
also
dabei oder wer unterstützt euch oder aus welchen Leuten besteht dein Team?
es bin nicht nur ich. Ich habe drei weitere Co-Founder, die alle schon Erfahrung im Aufbau von digitalen Plattformen haben. Also wirklich 5 bis 7 Jahre als Gründer und Unternehmer, auch schon teilweise Exits gemacht. Heißt, wir bringen im Gründerteam schon mal super Erfahrung mit und haben um uns herum ein mega tolles Team aufgebaut vom Marketing, die vorher bei Freenow und Moja war, sowie aber auch im Partnermanagement, vorher Axel Springer gewesen. Und einer der absoluten Schlüsselpunkte für mich war und jetzt auch auf jeden Fall, warum wir schon so weit gekommen sind, ist unser Advisory Board und unsere Investoren, die wir seit Tag 1 dabei haben. Und das ist zum Beispiel ein Daniel Beutler, ehemaliger Chairman von Trainline. Wir haben Ole Harms, Gründer von Moja zum Beispiel mit im Advisory Board. Pablo Fotznenko von ProSiebenSat.1, was das ganze Thema Technik angeht. Haben also wirklich Leute, die mit dem Produkt quasi in Verbindung stehen, auf der Mobilitätslogistik oder IT-Ebene mit dazugeholt, sowie auch eben das ganze Thema Versicherung durch Klaus Gillen abgedeckt worden ist. Und ja, bin super dankbar, wie sehr Sie hands-on mit uns gemeinsam an der Vision von Moven arbeiten.
Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid vor einiger Zeit damit live gegangen, auch weitaus mehr als eine Beta-Version oder so ein MVP. Wie seid ihr da in den Markt gegangen? Habt ihr Kunden gesucht, die das halt eben für euch testen wollen? Habt ihr es einfach mal hingeworfen? Ich weiß nicht, ist es eine Anwendung? Wie kann ich euch finden als Endkunde?
Du kannst uns im App Store und im Google Play Store finden. Also wir sind eine App, eine Mobile App. Und was wir da gemacht haben ist, wir haben erstmal mit einer Waitlist gestartet und haben quasi so die Early Adapters mit an Bord geholt von Anfang an. Die wurden dann eben auch als erstes benachrichtigt, bevor es quasi publik wurde, dass wir live gegangen sind. Und dann sind wir wirklich hingegangen und haben gesagt, bitte gib uns Feedback, gerne mehr negativ als positiv, weil nur dann können wir lernen und haben eben diese Waitlist-Kandidaten dann für uns vor allem am Anfang, als wir live gegangen sind, genommen, haben aber vorher eben in den MVP-Stadien schon super, super viel getestet mit Leuten aus der Logistik, mit Leuten aus der Mobilität, aber eben auch, sagen wir mal, den Laien und Endverbrauchern letztendlich und das schon super früh mit eingebaut. Und genau das machen wir jetzt auch weiterhin. Also wir haben ein Produkt, das funktioniert, aber natürlich gibt es immer eine Stellschraube. Und ich hatte gestern dazu witzigerweise einen Post veröffentlicht, der mit so viel Zuspruch irgendwie ankam. Ich gehe manchmal einfach in Cafés, zahle den Leuten ihren Kaffee und frage sie, ob sie unsere App testen können. Und ich glaube, genau das ist, was uns ausmacht, dass wir eben wirklich sagen, wir wollen direkt das Feedback und fragen auch aktiv danach.
Seid ihr dann damit auf den Raum Hamburg, weil du jetzt gerade sagtest, du kommst aus Hamburg beschränkt, so jetzt gerade eure ersten Kunden, das, was hochläuft, seht ihr an den bewegten Mengen, dass sich das auf Hamburg konzentriert oder dann quasi als Explosionszeichnung heraus von Hamburg in die Welt?
Von Hamburg in die Welt noch nicht, aber wir sind auf jeden Fall auf nationaler Ebene unterwegs. Bedeutet eben vor allem dieser Verkehr zwischen den urbanen Knotenpunkten, also den Großstädten Deutschlands. Wir sehen natürlich Berlin, Hamburg, NRW, viele Städte, aber auch München, Stuttgart, also vor allem die Großstädte. Was wir hier aber gemacht haben, ist, wie können wir den ländlichen Raum mit einbeziehen, ist eben diese smarte Routenoptimierung, die wir mit eingebaut haben. Bedeutet, der Fahrer hat die Möglichkeit, einen Radius anzugeben, den er bereit ist, als Umweg zu fahren. Und auf der Strecke erkennen wir quasi, welche Gegenstände potenziell in Pforzheim oder irgendeinem kleineren Stadt oder Dorf sind und können dann quasi während der Route dann den Fahrer sozusagen auch noch umrouten. Also um deine Frage kurz zu beantworten, wir sind auf ganz Deutschland fokussiert, eben um diesen Verkehr zwischen größeren Städten auch zu ermöglichen, arbeiten aber auch mit Städten zusammen, Städten und Kommunen zusammen, was das Thema urbaner Lieferverkehr angeht.
Ja, und das bedeutet dann, ich als Endanwender oder als Nutzer eurer App, eurer Anwendung, kann angeben, ich habe hier einen Schrank, der muss nach Flensburg. Und wenn jetzt also irgendjemand, ich sitze jetzt hier in der Nähe von Düsseldorf, jetzt kommt also irgendjemand aus Köln auf die Idee, also nach Flensburg zu fahren, dann würde er das angezeigt bekommen mit einer preislichen Vorstellung. Steht das dahinter? Habt ihr Standardpreise? Wie funktioniert das dann? Und dann gehen die beiden in Kontakt und connecten sich dann quasi, wie Abholung und Ablieferung dann organisiert wird?
Ja, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Also, was wir machen, ist, dass wir den Preis nudgen. Also aufgrund der Entfernung und des Volumens des Gegenstands sagen wir quasi anhand der Erfahrungswerte, welcher Preis sich da jetzt eignet. Am Ende des Tages kannst du aber natürlich selbst entscheiden und einfach einen Gegenvorschlag machen. Bedeutet, Fahrer und Versender können quasi miteinander verhandeln und auch kommunizieren über die Plattform. Also wir haben natürlich auch die Möglichkeit, miteinander zu chatten und so weiter und dann letztendlich eben auch die sichere Zahlungsabwicklung dann über unsere Plattform.
Kann ich als, also Beispiel von Tobias jetzt andersrum von der Fahrerseite, von der Bereitstellung, wenn ich jetzt sage, ich fahre von Hamburg nach München, wird es eventuell sogar zu einem Milkrun, dass ich sage, von Hamburg nehme ich eine Kommode bis nach Frankfurt mit und dann muss ich aber in Frankfurt eventuell ein Aquarium aufnehmen, was ich dann bis nach Freising transportiere. Also kann es auch so sein, dass ich mir da so ein Multi-Stop-Tour zusammenstelle?
Kannst du, technisch ist es auf jeden Fall möglich. Und genauso wie bei herkömmlichen Mitfahrgelegenheiten auch. Es gibt jemanden, der sagt, nein, ich fahre von A nach B und nichts dazwischen. Der kann das gerne machen. Und dann gibt es aber auch welche, die fügen noch 4, 5 Zwischenstopps mit ein. Also es ist beides möglich, je nachdem. Und der Fahrer entscheidet natürlich auch, welchen Gegenstand er annimmt.
Okay. Also gut, sehr cool. Ich glaube, jetzt vom Prinzip haben wir es gut verstanden. Was waren denn bisher, also ich weiß nicht, wie weit ihr da seid, aber was habt ihr denn für Ziele, was die Mengen angeht? Habt ihr euch irgendwie eine gewisse Phase gegeben, wo ihr sagt, da wollen wir gar nicht, also da wollen wir noch nicht voll auf den Markt, sondern wir wollen noch ein bisschen justieren oder was ist euer Ziel, zum Geburtstag vielleicht, ja?
Zum Geburtstag, der ist jetzt nicht mehr so lange hin. Also, was wir jetzt machen, ist, all die Downloads und all die User, die wir bislang erreicht haben, sind fast ausschließlich organisch gekommen. Grund hierfür ist, dass wir eben gesagt haben, wir wollen wirklich das Feedback einarbeiten, die Prozesse nochmal schleifen und nachjustieren. Und was wir jetzt machen, ist eben nach und nach vor allem das Thema Marketing hochzufahren. Wir sind zum Beispiel auf der UITP jetzt dann mit einem eigenen Stand. Und das Thema Performance Marketing wird jetzt nach und nach immer mehr hochgefahren. Bedeutet, ja, spätestens zur zweiten Jahreshälfte sollte man, wenn man mit dem Bereich Logistik zu tun hat, nicht mehr um uns herumkommen.
Okay, sehr cool. Was waren denn bisher eure größten Herausforderungen oder was hat euch denn eventuell vor größere Probleme gestellt, als ihr es ursprünglich erwartet hättet und wie habt ihr das gelöst?
Also grundsätzlich befinden wir uns ja im Bereich der Logistik, in einem Bereich, der eine klassische Old Economy ist. Ich glaube, jetzt mache ich mir hier ein paar Feinde bei den Zuhörern, aber es ist ja oft auch noch nicht so digitalisiert, wie es vielleicht sein sollte. Heißt, ich muss ehrlich sagen, und da will ich jetzt nicht schönreden, aber ich bin so überrascht, aber auch glücklich, wie offen die Türen stehen auf der Nutzerseite, aber auch was das Thema Partnerschaften angeht, zum Beispiel mit Hertz oder Arndt Mobility und so weiter. Heißt, Herausforderungen sind für uns natürlich langfristig und auch jetzt immer diese gleiche Masse zwischen Versender und Fahrer zu haben, hat man aber immer auf Marktplatzmodellen. Bedeutet, das ist jetzt nicht unbedingt unique für uns. Aber ja, ich glaube, wir sind mit unserem Produkt genau zur richtigen Zeit jetzt in den Markt reingekommen. Aber ja, gibt die klassischen Alltagsherausforderungen in der Startup-Welt, Stichwort Förderungen und Co., würde ich sagen.
Okay, aber zu dem Matching von, sag ich mal, Angebot und Nachfrage, da hängt dann hinten dran, dass ich ja weder den Anbieter enttäuschen will, noch wahrscheinlich den Transportkunden. Das heißt, der Transportkunde will jemanden finden, der fährt, ansonsten nutzt das zweimal und hört dann wieder auf. Und auf der Gegenseite braucht ihr wahrscheinlich genauso Material für diejenigen, die bereit sind, was zu fahren, weil sonst melden sie sich einmal an und irgendwann verfällt der Account, weil sie sagen, da hat sich ja auch in 2 Wochen nichts getan, ne?
Genau, also ähnlich wie bei fast allen Marktplätzen ist das einfach so, was die Toleranz auf beiden Seiten angeht. Was wir hier machen, ist mit Machine Learning zu arbeiten und nach immer besser zu lernen, wo auch die Bedürfnisse der Nutzer sind. Also auf Fahrer- und auf Versenderseite lernen wir immer mehr dazu, hey, was hat denn der Andreas sich am häufigsten angeschaut oder transportiert? Also zeigen wir die vor allem kleine Gegenstände an. pullen dich mit Push-Benachrichtigungen immer wieder zurück auf die Plattform. Wenn ich aber jetzt herausgefunden habe, du hast noch nie Bulky Goods transportiert, dann versuchen wir natürlich auch dir hier die Startseite nicht mit Sofas und Stoßstangen voll zu machen, sondern dir halt Gegenstände anzuzeigen, die auch zu deinem Bedürfnis passen. Also ich glaube, was hier der große Punkt ist, ist eben die State-of-the-Art-Technologie zu nutzen, die wir ja mittlerweile wirklich leicht zugänglich zur Verfügung stehen haben, und damit letztendlich die Nutzer dazu zu bringen, dadurch, dass die Barrieren einfach gesenkt worden sind, einfacher darauf zugreifen zu können.
Okay. Und gibt es irgendwas, was ihr ausschließt? Also der Logistiker denkt ja bei Transporten dann immer schnell Richtung Gefahrgut und irgendwelchen anderer Geschichte. Wie macht ihr das? Das macht ihr im Verifizierungsprozess oder?
Genau, also wir haben einen KI-basierten Verifizierungsprozess. Wir arbeiten hier mit Stripe Identity zusammen. Das ist also echt super easy. Wenige Sekunden dauert das. Also haben wir hier erstmal die Sicherheit auf Fahrer- und Versenderseite, dass niemand auf der Plattform ist, der quasi nicht verifiziert ist. Wir haben natürlich für unseren AGBs die klassischen Gefahrgüter ausgeschlossen, die man kennt. Gleichzeitig natürlich auch jegliche Art von illegaler Substanz und eben aber auch Personen. Und das ist eben auch gleich mit unseren Versicherungsbedingungen, mit unserem Partner. Also ich würde mal sagen, die klassische Gasflasche und Co., die darf jetzt natürlich nicht über uns transportiert werden. Auch hier arbeiten wir mit der aktuell verfügbaren Technologie. Bedeutet, wir screenen zum Beispiel auch, welche Gegenstände bei uns auf der Plattform sind, und dann theoretisch auch schneller agieren zu können, wenn wirklich Gesuche auch da sind, die nicht unseren AGBs entsprechen.
Okay, und logistisch, um die Qualität zu halten, also gibt es eine Vereinbarung, also wenn ich jetzt einen Schlüssel jemandem mitgebe oder was Ähnliches, was du vorhin beschrieben hast, gibt es da auch einen Fixtermin, der muss um 12 Uhr da sein? Oder, also das ist jetzt wieder Logistik-Sprech, ne? Oder habt ihr Zeitfenster, wo ihr sagt, es ist okay, wenn es am Nachmittag kommt, oder lasst ihr das dem Chat, überlasst ihr das dem Chat der Nutzer?
Ja, also das Schöne hierbei ist, dass es ja einen Chat gibt und ein GPS-Tracking. Also das ist ja auch was im jetzigen Logistikprozess so nicht verfügbar ist. Aber ja, wir haben quasi die Möglichkeit, ein festes Zeitfenster zu buchen oder auch anzugeben, ist eigentlich egal. Und hier ermöglichen wir es dann eben, den beiden miteinander zu kommunizieren, um dann quasi die Details auszumachen und gegebenenfalls einen exakten Ort und Zeit auszumachen.
Jetzt entnehme ich dem, wie du es beschrieben hast, dass ihr quasi die Anbahnungsplattform seid. Ihr verbindet Angebot mit Nachfrage, und du hast dich gerade schon sehr deutlich vom eigentlichen Stückgutprozess entfernt, ne, und hast gesagt, ich nehme da niemandem was weg, sondern eigentlich kümmere ich mich um das, was entweder unglaublich teuer, das war ja das Beispiel, was du gebracht hattest, oder halt eben letzten Endes auch nicht genommen wird. Wer ist eure Zielgruppe am Ende? Du hast gesagt, Angebot und Nachfrage bringe ich zusammen. Jetzt könnte ich mir natürlich dann, ne, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Wochenende nichts zu tun, ich leih mir einen Sprinter und fahre halt eben die ganzen Angebote ab. Ist das eure Zielgruppe, dass man das Ganze dann gewerblich betreibt, oder versucht ihr wirklich auf diese Kapazitäten zu gehen, die sowieso auf der Straße unterwegs sind, und diese dann entsprechend abzufangen bzw. dann zu optimieren?
Hast du eigentlich schön zusammengefasst. Das Schöne an Moven ist, wir ermöglichen eigentlich beiden Seiten, dass sie auf die Plattform können. Klassische Marktplätze für herkömmliche Logistiker im B2B-Bereich gibt es ja schon. Da wollen wir auch gar nicht konkurrieren, aber wir wollen auch einem One-Man with a Van die Möglichkeit bieten, mit einem Kleingewerbe auf jeden Fall das Ganze auch machen zu können. Wir arbeiten hier zum Beispiel mit Arndt und mit Herz zusammen. Bedeutet, die bieten zum Beispiel auch eben an, dass ihre Fahrzeuge genutzt werden können für den Transport über Moven, ganz aktiv. Also beide Parteien dürfen letztendlich transportieren, egal ob du das mit einem Gewerbe machst oder als Endverbraucher. Unser Fokus ist natürlich schon das Thema Nachhaltigkeit. Bedeutet, es sind 69% aller Pendler mit dem Fahrzeug unterwegs. Und vor allem bei Pendlern ist der Pkw-Besetzungsgrad bei durchschnittlich 1,1. Also da ist natürlich halt einfach super viel Leerfläche, die ohnehin zur Verfügung steht, die wir natürlich als erstes tackeln wollen. Aber wir wollen hier natürlich auch keine Grenzen setzen, wenn jemand sagt, zusätzlich zu meiner Pendlerstrecke setze ich mich am Wochenende hin, dann gibt es da auch die Möglichkeit.
Ich finde euer Modell super spannend, weil als du vorhin Hertz genannt hast, hatte ich in eine ganz andere Richtung gedacht. Ich habe gedacht, ihr bietet den Automietern vielleicht über einen Hinweis an, dass sie so ihre Kosten sogar noch senken können, ne? Dass wenn sie sich ein Auto vom Flughafen in München nach Bayreuth mieten, dass irgendwo eine Anzeige in der App kommt, hey, du kannst hier auch noch was mitnehmen, dann halbierst du deine Leasingkosten oder so, ne? Oder deine Mietkosten. Okay, ach so ist es. Okay, weil ich dachte, sie könnten. Okay,
Also
cool.
erstmal überhaupt die Möglichkeit, dass du das darfst, mit einem Mietauto etwas zu transportieren, aber eben auch bei uns der Hint auf der App, also zu Autovermietungen und anderen Partnern. Und aktuell ist es zum Beispiel so, in jedem einzelnen Fahrzeug, in einem Herz-Fahrzeug hängt ein Hänger, auf dem steht ganz schön leer hier. Nutzt jetzt deine Leerfläche und hol dir quasi deine Mietkosten wieder rein.
Okay, ja, cool, sehr cool. Also ihr lebt schon, was in der B2B-Logistik noch häufig diskutiert wird, ne? Aber einfach die Chancen zu nutzen, die da sind und die Ressourcen zu nutzen und sie vielfältig zu nutzen und eher ohne Grenzen des Denken anzufangen und dann einzugrenzen, was, wie du vorhin sagtest, in den AGBs eventuell nicht transportiert werden sollte, ne? Dann
Ja,
su
und was
super
da eine
spannend, ja.
witzige Geschichte ist, es kamen jetzt schon wirklich viele Anfragen von LKW-Fahrern, die gefragt haben, ob sie auch was in ihrem Frachthaus, also in ihrem Führerhaus transportieren können. Und das finde ich so witzig, weil die Fahrer der Firmen, die haben anscheinend total Bock drauf, aber es ist halt einfach zum aktuellen Zeitpunkt, wie du eben gesagt hast, ist halt einfach noch nicht möglich. Aber ich finde es trotzdem einfach schön zu sehen, dass die offen dafür wären.
Also wenn du, ich habe vorhin ganz kurz dran gedacht, weil du hast natürlich in Deutschland Verkehre, die aus der professionellen Logistik kommen, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Da weiß der Fahrer, ich fahre fast jeden Tag aus dem Ruhrgebiet in den Münchner Raum. Und wenn er jetzt sagt, da kann ich noch was dazu verdienen und ich muss sowieso eine Pause machen und ich kenne da einen Parkplatz, der ist da und da. Und wenn ich da die Strecke noch fahre, das ist dann eher eine Sache, die er vielleicht mit seinem Arbeitgeber dann ausmachen muss, ob er so, ob das okay ist, ja. Du hast ja auch eventuell die Dienstwagenfahrer oder irgendwelche Vertriebsmenschen in Deutschland, die sagen, ich bin für Süddeutschland zuständig und bin da sowieso immer unterwegs und fahre jedes Jahr 80.000 Kilometer. Und ich bin ziemlich einsam, weil ich habe außer der Arbeit nichts und ich bin gern in Kontakt mit Leuten, ne? Und da hast du natürlich auch eine Zielgruppe, die vielleicht in die Richtung denkt, ja.
Mensch, Andreas, du pitchst Moven ja fast besser als ich selber.
Nein,
Ja, das ist wirklich auch ein
find's
Fokus für uns.
interessant.
Also das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement ist halt ein Riesending. Und der typische Vertriebler, was fährt der für ein Auto?
Er fährt
Ein
ein Kombi
Kombi.
und genau. Also von daher, ja. Ist ein spannendes Konzept. Ich hatte vor einigen, also eine Idee, das über Plattformen zu lösen, gab es in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht, ob ihr bei euren Recherchen in der Marktrecherche auf Sachen gestoßen seid, aber ich kann mich so ganz dunkel an vor 7 oder 8 Jahren erinnern, da gab es mal was Ähnliches. Aber das ist dann wieder vom Markt verschwunden. Aber wenn das jetzt ein neuer Anlauf ist, man kommt halt gerade in eine wirtschaftliche Phase, wo jeder auf seine Kosten guckt, ne? Also vom Otto-Normalverbraucher, der sagt, ey, bei der Inflation wäre es schon cool, wenn ich den Benzinpreis oder was auch immer kompensieren kann.
Was schätzt ihr denn, wie viel Wachstum gab es im letzten Jahr im Re-Commerce-Bereich, also
Bei
rund um
kleiner.
Kleinanzeigen und Co.?
Ja, wahrscheinlich 200, 300% oder 150 oder 75. Also es ist eine ziemlich hohe Zahl, vermute ich mal, wenn du bei
Ja.
eBay mal guckst, welches Archiv an Gegenständen in deiner Straße existiert oder in deiner Stadt, dann hast du ja in der normalen 10.000 Einwohnerstadt ratzfatz 50.000 Gegenstände, die dort gelistet sind. Und
Es ist wirklich verrückt. Also wir sprechen da aktuell von 37 Millionen monatlichen Nutzern, nur bei Kleinanzeigen. Also das sieht man einfach. Die Leute haben Lust auf dieses ganze Thema Re-Commerce, gebrauchte Gegenstände kaufen, verkaufen. Und der größte Painpoint laut Marktplatzanbietern ist, dass die Menschen nicht
Transport.
wissen, wie sie es transportieren sollen.
Ja, kommst du mit standardisierten Lego-Päckchen vielleicht noch ganz gut klar. Aber wenn du eben eine Kommode oder eine Truhe oder was auch immer verkaufst, Oder die Yucca-Palme, ne? Also das kenne ich auch, ne? Dass man sagt, ich suche mal eine Pflanze, die größer ist als das, was es beim Hagebaumarkt gibt. Und dann findest du was und es ist vielleicht nur 120 Kilometer weg. Aber du sagst, boah, dafür jetzt hin und zurück zu fahren, sind ungefähr 4 Stunden und so und hab die und die Kosten auf dem Transport. Also passt gut in die Zeit, ja, würde ich auch sagen. Sehr cool.
Freut mich sehr zu hören. Danke, danke.
Passt dann vielleicht auch gleich für die nächste Antwort. Bei der professionellen Logistik ist man gerade eher nicht so gut gelaunt im Sinne von Wachstum und wie entwickeln sich die Umsätze. Das heißt, da habt ihr dann aber auch keine große Angst vor, wenn, sage ich mal, die B2B-Volumen irgendwo im Stückgutbereich nachlassen, weil ihr eigentlich ein ganz anderes Geschäft bedient, ne? Ihr geht das Thema Transport so komplett anders an, dass euch keiner vergleichen kann mit einer Frachtplattform, wo ich vielleicht das Kinderzimmer mir auf Palette kommen lassen kann oder was auch immer, ne?
Genau, du sagst es. Also bei uns ist es ja sogar eigentlich, ich würde sogar fast sagen, antizyklisch, weil wir ja für beide Seiten entweder Geld sparen oder Geld besorgen, also die Möglichkeit, Geld verdienen zu geben, verdienen zu können geben, bedeutet, das ist eigentlich ja genau gegen den Trend in der Logistik und für die aktuelle Lage innerhalb der Wirtschaft. Plus eben dieses ganze Thema Recommerce und eben auch Nachhaltigkeitsgedanken. Und wie du meintest, wir gehen den Transport ganz anders an. Wir wollen halt auch wirklich dafür sorgen, dass dieses ganze Thema Circularity noch mehr Bedeutung bekommt und dass teilweise halt auch Transporte stattfinden, die früher vielleicht nie stattgefunden hätten. Also Beispiel Regensburg-Hamburg. Ich hab da Möbelstücke, wo ich mir vielleicht denke, hole ich mir das jetzt für 300 € mit einem Stückgutlogistiker oder kaufe ich mir einfach für 400 € ein komplett neues Sideboard? Kostet der Transport aber plötzlich vielleicht nur noch an die 50 €, dann macht es wieder Sinn, mir meine Kommode holen zu lassen. Und genau dort wollen wir eben hinkommen, dass das teilweise Transporte sind, die so vielleicht nie stattgefunden hätten.
Okay. Also spannend, wir haben ja bisher nur über die Vergangenheit gesprochen und über die Entwicklung bis hierher. Jetzt wollen wir dich natürlich noch ein bisschen ausquetschen. Was habt ihr euch denn für die nächsten Monate vorgenommen? Soweit du vorausgucken kannst, das ist ja sehr volatil, glaube ich, oder auch sehr, also kann ja super schnell gehen und kann aber auch brauchen, ja, weil ihr seid ja auf die Nutzer angewiesen.
So ist es, so ist es. Ein bisschen was hatte ich ja schon gesagt zum Thema, wo unsere Vision hingeht und dass wir den Mensch als Ressource sehen. Ja, leider kann ich nicht so viel sagen, weil bei vielen Themen sind mir so ein bisschen die Hände gebunden. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, auf der Fahrer- und auf der Versenderseite werden viele coole Partnerschaften kommen, Integrationen, die es noch einfacher machen, Moven quasi vielleicht auch auf Marktplätzen zu nutzen. Mehr dazu wird sich bestimmt in den kommenden Wochen zeigen. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, wir wollen die Barriere niedrig halten und es eben ermöglichen, dass auf Fahrer- und Versenderseite Privatkonsumenten und eben aber auch Unternehmen drauf können. Und das ist technisch schon weitgehend möglich. Und jetzt müssen wir eben den Zugang in den Markt bekommen. Bedeutet also vor allem Marketing und Partnerschaften in den kommenden Monaten.
Ist auch immer das, was ich, also wir haben es ja jetzt schon 2, 3 Mal im Podcast angesprochen, das ist ja quasi für euch der Riesenhebel, ne? Auf Marktplätze draufzukommen, egal welche, und dort halt eben dann quasi als Transportmöglichkeit zu schauen, weil, also so wie Andreas das beschrieben hat, ne? Keine Ahnung, ich suche einen Schrank, ich weiß nicht was, ich finde was Cooles auf einer wie auch immer benannten Plattform und stelle dann fest, ich sitze in Düsseldorf, aber es ist halt eben in Berlin und damit ist das Angebot für mich halt eben dann raus, ne? Weil also ich werde nicht nach Berlin fahren. Das Beispiel von Andreas waren 120 Kilometer für eine Yucca-Palme, ja, die macht man auch nicht, ne? Aber ihr eröffnet an der Stelle dann halt eben Möglichkeiten, den Versand und letzten Endes auch dann, also letzten Endes sind es ja immer Kosten, Gesichtspunkte, die dort eine große Rolle spielen. Und dann gepaart entsprechend mit der Nachhaltigkeit.
Exakt,
Von daher, ja.
genau, ja.
Sehr ja, und du hast noch den Socializing-Faktor, ne? Der ist bei eBay Kleinanzeigen und Co. ja auch nicht zu vernachlässigen, dass Leute auch teilweise Spaß daran haben, an der Interaktion und am Kennenlernen sogar, ne? Oder am, da fahre ich dann hin und dann mache ich was Sinnvolles, ja, und dann fahre ich nicht irgendwann ins Blaue, sondern hole ich halt dort das Teil.
Ja,
Also,
oder
ja,
es ist
hört
halt eben
sich.
dann für die Leute wie mich, die früher die Plattform nicht nutzen wollten, weil sie genau sich nicht unterhalten wollten. Ne? Meine liebsten Mitfahrer waren damals immer Menschen, die sich hingelegt haben und geschlafen haben und die waren dann bis zum Zielort ruhig. Und so ein Möbelstück fängt ja auch nicht an zu reden. Das ist ja dann sehr angenehm und du kriegst ja trotzdem einen Teil der Kosten deiner Fahrt wieder.
Ja, aber Tobias, da sagst du tatsächlich auch genau das, was die Studienlage zeigt. Also durch die Desozialisierung, durch Corona, ist es einfach wirklich so, dass die Leute keine Lust mehr auf diesen sozialen Part und diesen Blabla-Part, Smalltalk und Co. von Mitfahrgelegenheiten haben. Aber gleichzeitig zeigt auch die Tendenz zum Thema Nachhaltigkeit, dass sie eigentlich Lust haben, nachhaltiger zu reisen und auch wirklich ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie alleine im Auto unterwegs sind. Und sagen wir mal ehrlich, so ein bisschen extra Geld sagt niemand nein.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also ich brauchte diese Abneigung gegen redende Menschen, da brauchte ich kein Corona vor, das hatte ich lange vorher schon. Ne? Aber gerade dieser Punkt, ich kriege nochmal 10 € drauf und fahre dann halt eben für 10 € weniger in der Gegend rum und die Strecke fahre ich sowieso. Ne? Das ist, glaube ich, so der große, ja, euer riesiger Vorteil, den man da halt eben dann entsprechend ausrollen kann. Wer dir auf LinkedIn folgt, in den Social Media, weiß, dass du auch ein bisschen im Bereich der Women in Mobility, generell in Frauenorganisationen tätig bist, wenn ich die so benennen darf. Was steckt dahinter? Ne? Also wer dich mal googelt, das haben wir in der Vorbereitung gemacht, der findet eine ganze Menge zu dir, auch zu deinen vergangenen Startups, aber halt eben auch genau zu den Initiativen. Wofür brennst du bei der Geschichte?
Also ich habe einige Ehrenämter und ich finde es einfach super wichtig. So, jetzt bin ich schon seit einigen Jahren in dieser ganzen Startup-Bubble unterwegs, aber ich finde es einfach super wichtig, auch irgendwie was zurückzugeben, vor allem eben an Gründerinnen, die gerade eben ganz am Anfang stehen. Und ich bin schon länger Mitglied bei Women in Mobility gewesen und hatte dann gesagt, hey, mir ist aufgefallen, dass da irgendwie noch gar kein Zugang und Schwerpunkt zum Startup irgendwie da ist. Und Startups brauchen oftmals einen Ankerpunkt mit anderen Startups, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass sie dort willkommen sind und dass sie dort Hilfe bekommen. Und deswegen, ja, freue ich mich sehr, Women Mobility. Es geht darum, es ist ein nationaler Zusammenschluss aus Frauen im Bereich Mobilität. Und ich darf jetzt hier den Bereich Startups quasi verantworten. Bedeutet erstmal, eine Schnittstelle für Startups zu haben und das Gefühl zu haben, hey, da kann man auch als Startup mal anklopfen und dann eben macht Women in Mobility den Connect zu Unternehmen, also Corporates, aber eben auch zur Politik oder teilweise eben auch zur Wissenschaft und da dann eben mit speziellem Fokus auf Mobilität, weil man natürlich auch einfach sagen muss, die Mobilitäts- und Logistikbubble ist einfach sehr männerdominiert und dann ist es einfach schön, irgendwie nochmal einen gesonderten Raum als Frau zu haben, weil wir natürlich auch einfach andere Herausforderungen im beruflichen Alltag haben.
Sehr cool. Also wir lernen, du bist Netzwerkerin auf allen Ebenen, sei es jetzt Netzwerke zu bilden für Transporte über Plattformen oder in Beziehungsnetzwerken, die einem ja durchaus Türen öffnen können, wie du es beschrieben hast. Ja, sehr cool. Wir stellen am Ende, also sorry, ja.
Da kommt meine Gastrogene wieder durch.
Okay. Das heißt, du kommst aus der Gastronomie, oder?
Genau, Unternehmerfamilie, vor allem mit Fokus auf Gastronomie, ja.
Okay,
Da muss
also
genetzwerkt werden, ob man will oder nicht.
und du bist auch Gastgeberin gegenüber deinen Nutzern auf der Plattform, ne? Kann man auch so merken, weil du ja wissen willst, was bewegt die und was haben sie für Bedürfnisse und die willst du irgendwo auch erfüllt wissen. Ja.
Schöne Brücke.
Sehr cool, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du uns Moven vorgestellt hast, dass du Leuten, die auch schon seit vielen Jahren in der Logistik sind, aber trotzdem jetzt wahrscheinlich bei vielen Hörern auch mal was Neues noch erklärt hast, ja, und die Plattformökonomie ist häufig diskutiert und hat ja gezeigt, was sie kann und hat in den letzten Jahren auch dann aber wieder, sag mal, den Hype verlassen, so würde ich es fast beschreiben, aber Das ist jetzt eine neue Form von sozialer Plattform, so würde ich fast beschreiben, was ihr vorhabt. Und eine soziale, logistische Plattform ist natürlich eine spannende Geschichte. Am Ende
Vielen
stellen
Dank
wir,
für die Blumen auf jeden Fall.
ja, am Ende stellen wir jedem Gast, weiblich oder männlich, ist egal, eine Abschlussfrage. Welches Medium, welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, irgendeine Wissensquelle, irgendwas, was du in deinem Leben erlebt hast, hat dir eine Inspiration gegeben oder hat dir geholfen, dahin zu kommen, wo du heute bist? Kannst du unseren Hörern da irgendwas empfehlen?
Also ganz fernab von irgendwelchen Medien würde ich erstmal wirklich sagen, meine Herkunft eben aus dieser Unternehmerfamilie hat echt unglaubliche Wirkung geschlagen, muss man einfach ehrlich so sagen. Aber fernab davon, ich bin ein riesiger Fan von dem Podcast-Format The Diary of a CEO, weil ich es einfach schön finde, mich auch mit anderen Bereichen zu beschäftigen als immer nur Startup, Logistik, Mobilität und so weiter, sondern eben auch ganz coole Sachen irgendwie mit ehemaligen CIA-Agents und wie man irgendwie Verhandlungstaktiken in der CIA führt und sowas. Das ist echt cool, sehr spannend. Und als Buch, ich bin ein großer Fan von dem Buch von Daniel Beutler, The Scale-Up Playbook. Super, super spannend. Er teilt seine Erfahrungen, wie er es geschafft hat, in wenigen Jahren ein IPO mit Trainline zu machen. Und glaube ich, lese ich jetzt schon zum zweiten Mal. Kann ich sehr empfehlen für jeden im Bereich Startup.
Sehr cool. Vielen lieben Dank für den Tipp. Den packen wir natürlich unten in die Shownotes mit rein, sodass unser Hörer dem dann folgen kann. Und hoffentlich dann auch eine Inspirationsquelle findet, wie du sie darin gefunden hast. Insofern, vielen lieben Dank für deine Zeit, fürs Vorbeikommen, fürs Vorstellen von Moven. Ja, auch das Beantworten aller kritischen Fragen, die mit drin waren. Das finde ich immer sehr spannend. Gerade wenn sich da halt eben dann zwei Welten mit der, ja, wie du sie nennst, die Old Economy Logistik, was wir vielleicht so ein Stück weit vertreten, und dem Startup-Gedanken dann dahinter, was du halt eben damit gebracht hast, den halt eben an der Stelle zu verknüpfen, zeigt dann am Ende halt eben auch, dass es nicht zwei verschiedene Dinge sind, die gegeneinander arbeiten, sondern vielmehr der Match beider sind, wo am Ende eine Win-Win-Funktion, Situation halt eben dann entstehen kann, wenn es von beiden Seiten dann halt eben gewollt ist. Wer euch kontaktieren möchte, findet dich natürlich dann im LinkedIn-Profil, was wir unten in den Shownotes haben. Ansonsten habe ich es im Podcast mal versucht, die App runterzuladen. Das habe sogar ich verstanden. Insofern seid ihr herzlich eingeladen, dort mal reinzuschauen und das Ganze, was wir sehr theoretisch durchgenommen haben, dann einfach mal praktisch anzuwenden und zu schauen, was dort für jeden mit drin ist. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören, und wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao.
Vielen Dank.